Es wird langsam aber sicher ernst in Sachen Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Morgen Abend deutscher Zeit geht es ja bereits los. Heute blicken wir zunächst kurz auf die deutsche Mannschaft, dann zusammen mit Trainerlegende Ernst Middendorp auf Südafrika vor dem Eröffnungsspiel gegen Mexiko. Und wir haben Teil 2 der kompakten Gruppenvorschau. Das alles jetzt hier im Podcast NTV Sport. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist euer täglicher Begleiter während der Fußball-Weltmeisterschaft, der tägliche WM-Podcast von NTV Sport. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin Kevin Schulte. Während der Fußball-WM täglich neue Folgen an jedem Spieltag. Immer ein kompaktes Format mit allen wichtigen Informationen, passend zum Frühstück oder für den Weg zur Arbeit. Das heißt, man kann getrost auch mal ein Nachtspiel verschlafen und verpasst trotzdem nichts, wenn ihr hier einschaltet. Verschiedene Stimmen von NTV und verschiedene Experten kommen zu Wort, so auch heute. Was haben wir vor? Es gibt zunächst einen ganz kurzen Schlenker zum DFB-Team mit Aussagen von Rudi Völler. Einen Tag vor dem Eröffnungsspiel Mexiko-Südafrika gibt es dann Ernst Middendorp im Interview, der legendäre Trainer und bestmögliche Experte zu den Bafana-Bafana, wie Südafrikas Nationalteam bekanntlich genannt wird. Unser Mann in Mexiko, Stefan Ürsfeld, hat mit ihm gesprochen. Außerdem gibt es dann von mir und Stefan die Vorschau auf die Gruppen E bis H. Kurzes, kompaktes Format wie gestern in der Folge. Diesmal der Blick auf die deutsche Gruppe E, dann die Gruppe der Niederlande, die von Belgien und von Spanien, einem der absoluten Favoriten auf den WM-Titel. Dann lass uns reingehen. Wir hören erstmal ein paar Aussagen von Rudi Völler von der DFB-PK. Er wurde unter anderem gefragt nach dem Fall Omar Atan, dem Schiedsrichter aus Somalia, der ja keinen Zutritt in die Vereinigten Staaten bekommen hat und dementsprechend wieder abreisen musste. Wir sprachen gestern hier im Podcast auch drüber. Rudi Völler hat das Folgende auf eine entsprechende Nachfrage gesagt.
Ja, ich hätte es gerne auch anders gehabt. Ich habe das natürlich mitbekommen, oder wir alle haben das so ein bisschen gelesen, wir hätten es gerne anders gehabt. Das ist natürlich nicht schön zu lesen oder zu sehen. Die genauen Hintergründe, warum letztendlich das jetzt eher nicht reingelassen worden ist, oder warum es was, kann ich nicht beurteilen, weiß ich wirklich. Ich würde es gerne beantworten, glauben Sie mir. Ich habe keine Angst, jetzt irgendwelche politischen Fragen zu beantworten, aber ich weiß es nicht. Ist ein bisschen schade. Aber klar, auch wir alle, oder auch ich auch natürlich, sind natürlich auch die falschen Ansprechpartner für diese Probleme, die dann jetzt gewesen sind, die vielleicht auch noch kommen werden. Ja, so ein bisschen mein Bauchgefühl sagt mir, das wird nicht die allerletzte Geschichte gewesen sein. Wir versuchen uns auf den Fußball zu konzentrieren, eine gute WM zu spielen, und das wird man sehen.
Dann ging es in der PK mit dem DFB-Teamdirektor auch darum, was denn vom Zustand des Rasens zu halten sei. Der ist ja sehr trocken und ja, Rudi Völler weiß schlicht durch lange Erfahrung, was jetzt zu tun ist.
Ja, man braucht Wasser, ne? Das ist ein Problem. Das ist bei diesen Temperaturen dann schon nicht nur zum Trinken, sondern auch auf dem Platz. Und es wird ja gemacht. Also die geben dich Leute hier, die geben dich unglaubliche Mühe. Also das passt schon.
Frage nach einer möglichen Gefahr durch Lagerkoller. Da hat Rudi Völler ganz deutlich drauf geantwortet, meinte, nee, gibt's nicht.
Wir hatten damals kein Internet, wir hatten keine Handys. Also Lagerkoller, wie wir es früher mal kennen, das gibt's heute in der Form nicht mehr. Ich weiß, da gibt ja immer diese Legendenbildung, wie bombig dann Malente war. Glaub es mir, war es nicht.
Früher war eben nicht alles besser, sagt Rudi Völler in diesem Fall, bezogen auf den Lagerkoller, den es offenbar jetzt nicht mehr gibt. Wir werden das weiter beobachten im Laufe des Turniers. Ansonsten gab es in der Nacht noch ein paar Testspiele aus aller Welt, sozusagen von ein paar WM-Teilnehmern. Saudi-Arabien, Senegal war das einzige Duell zweier WM-Teilnehmer. 0-0 ging es aus. Argentinien hat 3-0 gegen Island gewonnen. Der Irak verliert gegen Venezuela 0-2 und die Demokratische Republik Kongo verliert gegen Chile mit 1-2, also die zwei südamerikanischen Teams, die sich nicht qualifiziert haben, gewinnen hier gegen WM-Teilnehmer. Heute kommen dann die Portugiesen zum Einsatz, die spielen gegen Nigeria, England mit Thomas Tuchel an der Seitenlinie gegen Costa Rica und Algerien trifft auf Bolivien. Dann ist die Zeit der Testspiele aber auch vorbei und es geht morgen, Donnerstagabend, 21 Uhr deutscher Zeit, auch endlich los mit dem ersten WM-Spiel, Eröffnungsspiel Mexiko im Aztekenstadion gegen Südafrika. Und da wollen wir jetzt explizit drauf schauen, vor allen Dingen an dieser Stelle jetzt auf Südafrika. Trainerlegende Ernst Middendorp hat eine unfassbar lange Südafrika-Laufbahn vorzuweisen, lebt auch immer noch dort. Und mein Kollege Stefan Ürsfeld hat mit ihm gesprochen, mit Ernst Middendorp, mittlerweile 67 Jahre Weltenbummler-Trainer mit Fokus auf Ostwestfalen und Südafrika, kann man sagen, um es kurz zusammenzufassen. Das ist eigentlich nicht möglich bei seiner langen Laufbahn, aber ich versuch's trotzdem mal. Erfolgreichste Zeit bekanntlich 90er Jahre in Bielefeld bei der Arminia. Dann gab es über die Jahre hinweg Trainerstationen in Ghana, im Iran, in China, in Zypern, Thailand, Äthiopien, Tansania und in, na klar, Meppen. Zuletzt war er technischer Direktor in Südafrika bei Durban City FC. Die erste Frage, die Stefan ihm gestellt hat, ist, wie groß ist denn aktuell die Euphorie? In Südafrika ist ja durchaus auch ein Fußballland. Das haben wir 2010 bei der Weltmeisterschaft der bisher einzigen auf dem afrikanischen Kontinent gesehen.
Ich habe heute, weil ich immer noch irgendwo, trotzdem ich 67 bin, immer noch irgendwo im Gym arbeite und mich nicht nachlasse, sondern versuche fit zu bleiben. Ich habe zwei Studenten, die gerade Exams an School gefragt, ob sie irgendeinen Spieler kennen aus der Nationalmannschaft, der Bafana Bafana, die jetzt das Eröffnungsspiel gegen Mexiko. Die Antwort war mehr oder weniger close to zero. Ich konnte gar nicht weiter mit der who is the captain or whatever in terms of. Also auf einer gewissen Ebene, lass es mich so sagen, die Black Population ist natürlich fußballorientiert. Wir haben hier natürlich in dem Moment durch die signifikant Rugby, Cricket, natürlich sind auch da viele Black Population Members meanwhile involved, aber Fußball ist nach wie vor in diesem Bereich der Black Population unterwegs und die kriegen natürlich sehr viel Support in Richtung Nationalmannschaft Bafana Bafana, ohne Frage, aber ein Großteil ist da einfach, ja, die gucken sich das vielleicht an, vielleicht nicht mehr 90 Minuten wie in diesen Momenten, sondern einfach die Highlights hier und da. Aber ja, es ist nicht so, dass ich jetzt feststelle, da ist eine Euphorie, dass jeder wartet auf das, was jetzt hier passiert in World Cup. Das ist nicht der Fall hier in Südafrika, definitely not.
Euphorie fehlt in Südafrika. Liegt das auch daran, dass die Bafana Bafana 16 Jahre lang gar nicht dabei war, nicht qualifiziert, also seit der Heim-WM 2010?
Dass man natürlich so lange abwesend gewesen ist. 2010 hat man ja auch nur die Weltmeisterschaftsbühne betreten, weil man Ausrichter war. Lass das uns ehrlicherweise sagen. Man hat jetzt natürlich den Schlüssel wahrgenommen, dass nicht 32, sondern 48 Teams jetzt qualifiziert sind. Das hat man ganz gerne wahrgenommen und hat eben dann auch mit Erfolg ausgeführt. Im Grunde genommen, sag ich mal so, die Begeisterung oder das, wo man einfach sagt, was man auch in Deutschland sieht, auch ein bisschen aus der Ferne von meiner Seite aus, da ist schon Diskussion, da ist schon individuell, was passiert mit Leuten oder jetzt halt eben auch mit Lennart Kahl, wobei mir das viel zu wenig diskutiert wird, wie ein Bündelriss auf einmal jetzt da passieren kann, wird viel zu wenig von den Medien hinterfragt. Das sollte nicht sein, das sollte nicht passieren, aber da ist ein Publikum related to the World Cup. Und das ist hier nicht der Fall. Das ist nicht in Südafrika. Wir wissen, dass der World Cup ist da, aber ja, okay. Wir nehmen das irgendwo mit, aber es ist nicht die Top-Attention, wie man so schön sagt, die man hier erfährt. Und dieses Beispiel heute Morgen mit den zwei Students, da habe ich nochmal Bestätigung bekommen, ja, da ist World Cup, ja, da passiert was, da ist irgendwo World Cup around, aber okay.
Wir nehmen also mit, in Sachen Relation to the World Cup führt Mexiko im Eröffnungsspiel schon jetzt vor Anpfiff der Partie mit 1-0. Dennoch, was zeichnet die Mannschaft Südafrikas, die Mannschaft des 74 Jahre alten Trainers Hugo Broos denn aus?
Also Hugo Broos ist clever, ist smart, ist vielleicht aufgrund seines Alters above 70 plus. Er hat es relativ frühzeitig erkannt in den letzten 3 Jahren, Sundowns, Players geben ihm das Grundgerüst. Also ich würde im Moment jetzt mal sagen, 8 Spieler aus mit Erwartung auf die Starting Eleven, die jetzt gegen Mexiko auflaufen wird, werden Sundowns-Player sein. Das wird der Torwart sein, Ronwen, das wird der Mudau sein, das wird Modiba sein, das wird Mokoena sein, das wird letztendlich unterm Strich in bestimmten Bereichen rechts und links, vielleicht abgemixt mit ein bisschen Pirates-Players, aber das Grundgerüst wird aus Sundowns-Playern bestehen, die ja nun gerade erfolgreich waren, den Champions League auf dem Kontinent Sieg betrieben zu haben. So, das ist jetzt so ein bisschen eine Geschichte, die wir in den letzten 2-3 Jahren beobachtet haben, dass man sagt, und Sundowns ist der Club, der jedes Jahr auch mit Geld besessen, die 40 besten Spieler vom Land oder aus dem Land holt. Die in Sundowns. 11 können immer nur spielen, 6 oder 7 oder 8 sitzen auf der Bank und dann hast du noch immer eine dritte Combo, die auf der Tribüne sitzt, aber die auch eine Meisterschaft hier in Südafrika gewinnen könnte.
Das ganz eindeutige Grundgerüst besteht aus den Spielern vom FC Bayern Südafrikas, von den Mamelodi Sundowns, die auch letztes Jahr in den USA an der Clubweltmeisterschaft teilgenommen haben. Wo liegen denn da die Herausforderungen? Also auf den ersten Blick klingt das ja eigentlich sehr, sehr gut und von Vorteil, dass es einen so eingespielten Stamm gibt.
Wir haben Sundowns Grundgerüst, Coreplayer, so ein bisschen additativ ist mit Pirates-Playern, weil die einfach auch gute Talente haben, Apollis, Mofokeng, die auch dann da reingehören. So, und das war's. Und dann hast du dann eine Einheit, die auch funktioniert, die sich nicht finden müssen, die man letztendlich im Moment geht's nur darum, für mich Hauptaspekt ist, dass sie sich an die klimatischen Bedingungen gewöhnen. Deswegen hat man ja auch versucht, frühzeitig da zu sein, obwohl sich das um 2 Tage verzögert hat, weil natürlich der in Anführungsstrichen well-organized Fußballverband sich wieder mal desolat gezeigt hat, ist jetzt nicht ungewöhnlich, das ist einfach so, muss man hinnehmen, muss man verarbeiten und so dass 2 Tage Verzögerung kam, aber ich denke genügend Zeit, um sich an die Witterungsbedingungen zu gewöhnen, wobei das sicherlich ein Faktor ist, am Ende des Tages in der Höhe und wir sind hier am Ende auch in Südafrika, in Johannesburg sind wir auch an 1700, Mexiko ist ein bisschen höher. Aber gut, das sind so natürlich schon Faktoren, an die du dich möglicherweise oder hoffentlich ein bisschen gewöhnt hast die letzten Tage.
Aztekenstadion liegt auf über 2000 Metern und dennoch, Ernst Middendorp macht deutlich eben 1700 in Johannesburg. Das ist dann auch nicht mehr so weit weg. Ne? Da haben es sicherlich andere Teams ein bisschen schwerer, wenn sie in Mexiko ihre Vorrundenspiele absolvieren müssen. Die Vorbereitung, die war aus südafrikanischer Sicht eben nicht gerade ideal, um es vorsichtig zu formulieren. Das haben wir gerade gehört. Ernst Middendorp erklärt oder führt noch weiter aus, was denn genau passiert ist.
Ja, die Abreise sollte für alle am Sonntagmorgen sein. Dann hat man festgestellt, dass man für eine gewisse Anzahl von Verantwortlichen, ich glaube Assistant Coach und für eine Anzahl von Spielern, kein Visa hatte, um letztendlich einzureisen. Der Verein oder die Verantwortlichkeit hat dann entschieden zu sagen, okay, wir reisen alle oder gar keine. Und dann ist man natürlich noch da geblieben. Und ich glaube, die Abreise mit Einfluss von dem Ministerium Sport, Gretchen McKenzie, und halt eben auch dann mit der afrikanischen Botschaften, aber halt eben auch mit der American Embassy, dass man es geschafft hat, dass man alles zusammen hat und dann ist man abgeflogen, ich denke, am Dienstagmorgen. Also es gab eine Verzögerung, aus welchen Gründen letztendlich Visa da ursprünglich nicht erteilt worden sind, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es war eben nur Fakt. Man hat also 2 Tage Verzögerung hier gehabt, aufgrund Visa-Probleme.
Um es einzusortieren, ganz klar, Ernst Middendorp redet von Sonntag der vorletzten Woche. Also dementsprechend nicht jetzt erst in der Woche sind die nach Mexiko gereist. Sie sind jetzt mittlerweile schon über eine Woche da, aber eben in der Vorwoche mit ein paar Tagen Verspätung. Zum Abschluss die Frage an Ernst Middendorp. Was ist denn realistisch möglich für die Bafana Bafana. Wie sieht das Ziel von Südafrika für die WM aus?
Man muss das mal so ein bisschen unter dem größeren Fenster sehen. Ich glaube, es geht hier nicht darum, im Moment jetzt zu sagen, du musst gewinnen, sondern hier muss, und ich denke, so wie ich den Hugo Broos kenne und einschätze, er ist erfahren genug, er weiß, dass die ersten beiden Plätze Qualifikation bedeuten, aber er weiß auch, dass der dritte Platz in 8 Gruppen von den 12 auch die Qualifikation bedeutet für die nächste Runde. Im Moment, glaube ich, South Africa könnte, so wie ich es einschätze, ich hoffe, möglicherweise wird es besser, aber könnte vielleicht über den dritten Platz in die nächste Runde gelangen. Das ist so meine Einschätzung, wie ich im Moment sehe. Ich glaube, Mexiko durch den Heimvorteil wird es schaffen, sich durchzubringen als erstes Team. Ich glaube, Kim, Son und die anderen Core-Players, wie ich jetzt so ein bisschen irgendwo dann auch hatte ein oder andere Online-Interview auch mit South Korea letztendlich dann über die Mannschaft dort, was sie so berichtet haben. Ich glaube, die sind ganz gut in Schuss, die haben einen ganz guten Dreh gefunden. Solange diese Core-Player auf South Koreas Seite, Kim, Son, nur um zwei Beispiele zu nennen, funktionieren, ist die Mannschaft stark. Tschechien ist für mich die Unbekannte im Moment, muss ich deutlich sagen. Also insofern ist es wichtig, wirklich auch pragmatisch die Spiele anzugehen von südafrikanischer Seite, vielleicht über den dritten Platz dann die nächste Runde zu erreichen. So würde ich es im Moment mal einschätzen. Ich glaube nicht, dass sie mit Hurra durchgaloppieren, Erster oder Zweiter zu werden. Das sehe ich nicht.
Sagt Ernst Middendorp, Trainerlegende, noch immer in Südafrika wohnhaft und dementsprechend der perfekte Experte, um über die Bafana Bafana zu sprechen. Wir sprechen dann jetzt noch über einige andere Teams, und zwar nehmen wir uns die Gruppen E, F, G und H vor und starten da gleich direkt genauso kompakt rein, wie wir das gestern mit den Gruppen A bis D gemacht haben. Zunächst der Blick auf Gruppe E mit Deutschland. Zunächst hole ich mal wieder rein hier in eine der Folgen Stefan Ürsfeld, der Mann, der auch mit Ernst Middendorp gesprochen hat. Grüß dich, Stefan.
Was für ein Spaß, jetzt auf die Todesgruppe der Deutschen zu kommen. Das haben wir in der letzten Folge ja noch aussparen müssen. Und jetzt finden wir heraus, wie Deutschland diese Gruppe überstehen kann. Nicht so einfach.
Ja, wie viel Tod steckt in der Gruppe? Deutschland spielt gegen Ecuador, Elfenbeinküste, Curaçao. Genau umgekehrt geht es dann los, also mit dem einfachsten Gegner zu Beginn gegen Curaçao. Danach wartet die Elfenbeinküste im zweiten Spiel, was traditionell für Deutschland echt kein erfolgreiches ist. Und zum Abschluss Ecuador, genau wie 2006. Wird es aber so einfach wie 2006? Was sagst du?
Nee, wird nicht so einfach. Wir haben natürlich für die Deutschen einen sehr, sehr guten Start, haben wir ja schon drüber geredet. Wird mit Curaçao ein relativ einfacher Auftakt in das Turnier. Aber wir haben da 25 in Europa geborene Spieler. Das ist ja fast Niederlande B. Und wir haben auch in der deutschen Nationalmannschaft 25 in Europa geborene Spieler. Und dann haben wir noch den Usbeken. Ist der Usbeke, ja, ne? Waldemar
Anton. Usbekistan, glaube ich, ne, wo er geboren ist. Waldemar Anton, ja. Genau. Ja, interessante Randnotiz, aber ja, Curaçao hat wirklich so ein Experts-Team zusammengestellt in Person von Dick Advocat, der das ja massiv angeschoben hat, der Erfolgscoach, der das Kurzzeit-Intermezzo von Fred Rütten jetzt auch wieder beendet hat, war ja eigentlich aus privaten Gründen raus, dann ist Rütten nachgefolgt und es gab eine angedrohte Spielerrevolte, also auch das gehört natürlich zu so einer WM-Vorberichterstattung. Freue mich sehr auf Curaçao, also ich habe deren Erfolg in CONCACAF in der Region auch verfolgt und finde es geil, dass die dabei sind, aber sie werden in dieser Gruppe dann eher Sparringspartner sein.
Ja, davon dürfen wir ausgehen. Die anderen beiden Mannschaften sind aber eine ganz schöne Wucht, die hier in Deutschland bislang vielleicht noch ein bisschen unterschätzt wurde. Die Elfenbeinküste nach dem Testspielsieg gegen Frankreich vielleicht nicht mehr ganz so. Ecuador hatten wir in der vorherigen Folge ja schon einmal kurz drüber gesprochen, mit einer ganz, ganz starken Defensive, die die klimatischen Verhältnisse besser kennen werden als die Deutschen.
14 Tore haben sie nur geschossen, aber 5 kassiert. Also eine unfassbare Bilanz in 18 Quali-Spielen. 39-jähriger Keeper Hernan Galindez als Fels in der Brandung und davor die Weltklasse-Verteidiger, die beide im Champions-League-Finale standen. William Pacho und Piero Hincapié. Da ist nicht von auszugehen, dass du, ich sag mal vorsichtig gesagt, viele Tore machst.
Nee, überhaupt nicht. Also das für die Für den DFB wird es darum gehen, im ersten Spiel die vielen Tore erstmal zu machen, um auch ein Polster zu haben für das Spiel gegen die Elfenbeinküste. Hast du ja vorhin schon erwähnt, die zweiten Spiele immer problematisch, außer vielleicht in Katar, wo sie ihr bestes Spiel gezeigt haben im zweiten
Spiel.
Mit dem 1:1 gegen Spanien. Aber die vorherigen Turniere, gut 2018, wo sie ausgeschieden sind, war es auch eines der besseren Spiele der Vorrunden vorher.
Dann präzisiere ich, immer wenn sie gut waren, haben sie das zweite Spiel verkackt, auf gut Deutsch gesagt. Also dann war das eher das Schlechtere. Also 2014 haben sie gegen Ghana 2:2 gespielt, 2010 gegen Serbien verloren. Also dementsprechend, ja, es gibt in jüngerer Vergangenheit auch andere Beispiele. Wenn wir es jetzt noch weiterziehen wollen, dann gegen Portugal bei der Corona-EM haben sie auch das einzige Spiel gewonnen im zweiten Spiel. Also ja, ich ziehe die Aussage in Teilen zurück.
Also seitdem Deutschland schlecht ist, sind sie im zweiten Spiel gut. Dann hoffen wir mal, dass es gegen die Elfenbeinküste anders aussehen wird.
Siehst du die Elfenbeinküste oder Ecuador als gefährlicheren Gegner an im Rennen auch um den Gruppensieg?
Die Elfenbeinküste.
Warum?
Die Elfenbeinküste hat kennt den europäischen Fußball vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Haben viele Bundesligaspieler, können sich darauf einstellen. Also viele Bundesligaspieler übertrieben, aber mit Diomande natürlich einer der großen Up-and-Coming-Stars des Weltfußballs. Die werden die deutsche Defensive vor Aufgaben stellen, die vielleicht nicht zu lösen sein werden. Schnelle Flügel sind vielleicht nicht das, was das Nagelsmann-Konzept aktuell noch vorsieht. Aber auch da werden wir im Laufe des Turniers vielleicht auch Veränderungen noch sehen. Gibt es ja auch schon erste Stimmen mal wieder, dass wir einen Wechsel auf der Rechtsverteidigerposition sehen könnten.
Es gibt auf jeden Fall eine Siegpflicht gegen Curaçao und dann geht es gegen die Elfenbeinküste und gegen Ecuador, gegen jetzt auch keine fußballerischen Powerhouses so in der allgemeinen Berichterstattung. Aber ja, ich höre da doch ganz klar raus, man sollte doch eher gewarnt sein vor diesen Gegnern, auch wenn es nicht die allergrößten Namen sind. Keine ganz so einfache Gruppe, wie sie manchmal gemacht wird, oder?
Ja, total. Also es war ja nach der Auslosung, hieß es ja quasi freilos. Mhm. Mag auch ein Freilos sein in die K.O.-Phase durch den Gegner Curaçao, aber dann wird es schon schwierig. Ich sehe die nicht unbedingt als Gruppenersten aktuell. Kann sich aber auch alles... ich habe eigentlich ein großes Vertrauen in die deutsche Mannschaft, in die Offensive, wenn sich das alles einspielt. Und dann hast du aber, wie ich gerade erwähnt habe, schon die Dynamik und die Schnelligkeit, die die Defensive belasten könnte, gerade im Spiel gegen die Elfenbeinküste.
Also was helfen kann, glaube ich, ist, dass der Spielplan Deutschland Curaçao am ersten Spieltag bereithält. Ich glaube, damit einer noch nicht so eingespielten Offensive gegen diese brutal starke Defensive von Ecuador, der hätte schon so 0-0 draufgestanden. Das sieht dann vielleicht zwei Wochen später ein bisschen besser aus deutscher Sicht. Aber wir sind sehr gespannt, schauen dann jetzt auf unsere niederländischen Nachbarn, denn die führen Gruppe F an. Auch eine Gruppe, die es durchaus in sich hat, mit dem Wissen, dass die Niederlande gegen Algerien jetzt zuletzt auch im Testspiel verloren hat, trifft man auf Tunesien, Japan und Schweden. Also dementsprechend ein Freilos sieht auch anders aus.
Total offene Gruppe auch, ne? Also wir haben die Schweden, die ja sich dann überraschend über den Nations League-Fahrt und die Playoffs deswegen noch qualifizieren konnten, die in der Qualifikation selbst sieglos geblieben sind. Dann aber mit Graham Potter, der zurückgekehrt ist in seine Heimat Schweden, der englische Trainer, der ja schon im Vereinsfußball in Schweden immer wieder, wie hieß der Verein, du weißt es immer so genau.
Östersund. Die haben damals mal gegen Hertha, glaube ich, gewonnen in der Europa-League-Saison, als Hertha noch gut war.
Das muss lange her sein.
Ja, 10 Jahre oder so.
Da war Klinsmann noch im Tor bei Hertha.
Richtig. Und ich glaube sogar, in dem letztlich unbedeutenden Spiel für Hertha am letzten Spieltag ging es gegen Östersunds. Das war der 6. Genau. Spieltag, 1-1 gespielt. Und da war Klinsmann im Tor, ja.
Jonathan Klinsmann.
Geil.
Die große Hoffnung der Amerikaner damals.
Aber zurück zu den Schweden. Also ja, Quali war bodenlos. Die Playoffs dann aber gemeistert. Und an sich steckt ja was in der Truppe, vor allen Dingen offensiv.
Total. Aber du hast natürlich dann auch, du hast Isak, der eine verletzungsgeplagte Saison hatte, aber mit dem Premier League-Sturm dann Gyökeres und da wird man schon gespannt sein dürfen, ob die diese, wie sagt man, PS auf die Straße bekommt, dann auch offensiv. Und bin bin dann aber auch immer wieder, schaue ich auf Japan, die bei der WM doch ewig unterschätzt werden und dann wuselig und kampfstark diese klassischen asiatischen Muster zeigen und ja auch Deutschland 2022 in Katar schon geschockt haben. Werden wir sehen. Spannende Gruppe. In dem Fall würde ich mich überhaupt nicht festlegen wollen, wer da auf eins durchgeht.
Wie siehst du das? Niederlande sehe ich schon noch nominell so ein bisschen vorne, aber ich finde die Gruppe auch deshalb so spannend, weil es hier halt anders als in der deutschen kein klares Streichergebnis gibt. Ich finde Elfenbeinküste Ecuador gefährlicher als Japan-Schweden im Paket, aber Tunesien ist halt klar besser als Curaçao. Das heißt, die Niederlande hat kein Freilos hier wirklich drin, ne? Und das zeigt ja auch dieses 1-2 im Testspiel gegen Algerien, die ja so sicherlich den Fußball als Gegner spielen sollten, wie er von Tunesien zu erwarten ist. Und Tunesien, ja, das war eine bodenlos schwache Gruppe, aber die haben 10 Quali-Spiele dann komplett ohne Gegentor bestritten. Ne? Also es war jetzt wirklich eine Quali im Schongang, eine Mittelfeldzentrale, die auch ein bisschen was hermacht mit El Yeskiri, Rani Khedira, also sehr viel Erfahrung, Gabi von Augsburg auch noch, also Bundesliga-Mittelfeld, offensiver Mittelfeldspieler mit Supernamen, Hannibal von Burnley. Also so ein bisschen was steckt ja in dem Team und sie haben Frankreich geschlagen bei der WM 2022. Also das ist eine tückische Gruppe. Generell muss ich sagen, obwohl wir 48 Teams haben, sind einige Gruppen dabei, wo ich sage, ja, also so absolute Freifahrtscheine sind das gar nicht für die Top-Favoriten. Es wird halt dann einfach, wenn wir einfach nur mal daran denken, es geht ja in erster Linie immer noch darum, weiterzukommen und das wird den Niederländern in jederlei Hinsicht gelingen.
Meinst du?
Ja, meine ich schon. Also sie werden definitiv in der K.O.-Phase noch dabei sein. Oder kommt jetzt von dir der ganz große Hot-Take?
Vielleicht sehen wir auch einfach 3 Unentschieden der Niederlande.
Und das reicht dann nicht, ja, kann sein.
Das wird man sehen. Also mit Rani Khedira haben wir hier ja einen Weltmeisterbruder auf dem Platz auch.
Gruppe G, da haben wir mit Belgien einen nominell auch klaren Favoriten, der allerdings auch viele Fragezeichen mit sich bringt. Ein Team, was absolut im Umbruch ist. Es gibt noch so ein paar alte Relikte der goldenen Generation. Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku. Sie haben es dann im Vergleich zu anderen aber doch schon sehr einfach erwischt, würde ich behaupten. Iran, Ägypten, Neuseeland sind die Gegner. Siehst du irgendein Vorbeikommen an Belgien?
Nee. Vielleicht Ägypten als stärkster Gegner. Die anderen beiden Teams können wir aus unterschiedlichen Gründen wahrscheinlich beinahe streichen. Iran, weiß man überhaupt nicht, wie die sportlich auftreten können aufgrund der Problematik. Die müssten jetzt ihr Basecamp aus den USA ja schon nach Mexiko verlegen. Aus logistischen Gründen, wie es hieß, ist natürlich Quatsch gewesen. Neuseeland, Tim Payne, der unbedeutendste Spieler der Weltmeisterschaft, der es geschafft hat, einen Hype um sich zu kreieren, der bis Lamine Yamal vorgedrungen ist. Ja, aber ansonsten, wir hatten das Testspielergebnis ja auch schon gegen Haiti in der vorherigen Folge.
Man muss ja auch sagen, Neuseeland ist so das Team, was am sichersten auf alle Ewigkeit bei jeder Weltmeisterschaft dabei sein wird, seitdem es 48 Teams gibt. Ne? Also sie haben jetzt für den Fußballverband Ozeanien erstmals einen festen Platz und den wird doch Neuseeland in allen Fällen einnehmen. Sie haben nur in Anführungsstrichen diese ganzen ozeanischen Inselstaaten zu bezwingen. Also ich habe auch schon von Stimmen gehört, die sagen, Neuseeland ist das schwächste Team von allen. Und wir haben einige No-Names dabei. Zur Wahrheit gehört auch dazu, bei der letzten WM-Teilnahme 2010 war Neuseeland nicht so verkehrt unterwegs. Was haben sie da gespielt? Ich glaube, 3-mal unentschieden. Das kann diesmal reichen.
Wir haben die auch gesehen, Neuseeland-Club-WM gegen den FC Bayern. War jetzt auch, was war das, 9?
Ich glaube, 10 sogar, oder? 10 war das nicht ein 10-0 gegen Auckland?
Ja. Wir haben dann einen Spieler, den man vielleicht kennt, wenn man sich mit der Premier League beschäftigt, der Chris Wood. Ansonsten sind das halt 25 Tim Paynes für uns, und die wir alle nicht kennen und die wahrscheinlich auch nicht in Erinnerung bleiben werden. Also wir müssen uns da nichts vormachen. Ich gehe da auch mit, die wohl, also zu den 2-3 schwächsten Mannschaften des Turniers wird sie zählen, die neuseeländische Auswahl. Vielleicht haben sie aber einen schönen Tanz wie das Rugby-Team und dann furchterregend werden sie dann die Ägypter besiegen, die mit Mo Salah natürlich dann auch einen der großen Weltstars zum Turnier bringen werden.
Generell die Offensive, Mamouche noch dazu, ne, als Salah-Kronprinz so ein bisschen. Ist schon top besetzt, ansonsten auch sehr viel hier, was ist das, Al-Ahli und so, ne, also vielleicht so ein bisschen auch ein Vorteil, den auch die Südafrikaner haben, sehr eingespielte Truppe. Einziger WM-Sieg von Ägypten, das holt mich aber auch ab, war 1934, finde ich auch krass für so eine Fußballnation, die mehrfach den AFCON gewonnen hat, aber sie waren halt auch nur dreimal bis dato dabei, 34, 90, und 2018 jetzt die vierte Teilnahme. Und es kommt womöglich im Pride Game gegen den Iran zum entscheidenden Duell um Platz 2. Also das Weiterkommen ist für die Ägypter drin. Und tatsächlich ja, das Spiel Iran-Ägypten, das wird schon noch ein besonderes, ne? Also gerade mit diesem Stempel Pride Game für ausgerechnet dieses Duell, das ist ja Wahnsinn.
Ja, das ist ja von der Stadt Seattle initiiert, das Ganze. Und nicht von den Veranstaltern, dem Host Seattle. Jetzt ist es aber so, ne? Und dann haben wir Ägypten, Iran, die sich im Vorfeld schon alle sehr beschwert haben. Dann haben wir noch den Krieg, der sich nicht so richtig bewegt. Da wird ein spannendes Spiel werden dort oben, ganz im Nordosten Amerikas, Nordwesten, sage ich mal.
Machen wir weiter mit Gruppe H. Da haben wir zwei starke Teams und zwei schwache. Das wäre jetzt so die einfache Lesart. Gibt es weiteres dazu zu erwähnen? Spanien, klarer Favorit. Dahinter Uruguay, klarer Favorit auf Platz 2. Und Saudi-Arabien und Kap Verde können mit ganz viel Glück und 3 Punkten und einem passablen Torverhältnis vielleicht sogar die K.O.-Phase einziehen.
Saudi-Arabien war vor 4 Jahren euphorisiert von diesen 60.000 Saudis, die da in Katar dann gegen Argentinien waren, mit einer sehr, sehr starken Defensivleistung, hat man gesehen, die sind aus der heimischen Liga sehr eingespielt gewesen, haben kollektiv gearbeitet, hatten dann eben vorne das Glück, dass sie innerhalb weniger Minuten 2-mal getroffen haben. Ja, aber das, man kann ja nicht von der Geschichte von vor 4 Jahren leben. Da haben wir 2 wirklich klare Favoriten, Kap Verde, naja, einer dieser Mannschaften, die jetzt debütieren werden bei der WM, die aufgrund des neuen Formats dabei sind. Ich glaube, mit Neuseeland werden die dann schon auch darum kämpfen, zu den schwächeren Teams das Turnier zu gehören.
Ich habe mich, vielleicht lasse ich mich ein bisschen blenden, aber ich finde, ein 3-0-Testspielsieg gegen Serbien lässt so ein bisschen aufhorchen. Und dementsprechend, ja, vielleicht ist was möglich gegen Saudi-Arabien, aber ich sehe sie jetzt auch nicht weiterkommen, keine Frage. Sie haben einen Spitzenspieler nominell in den Reihen. Logan Costa, Innenverteidiger, ich glaube von Villarreal, aber der war die gesamte Saison verletzt, ist jetzt dabei, aber es sind natürlich jetzt nicht die besten Voraussetzungen. Grüße gehen raus an Manuel Neuer. Und ansonsten, ja, Uruguay sollte hier keine Probleme bekommen, sind aber auch nicht mehr das, was sie in den 10er-Jahren waren. Also gerade, die haben keinen funktionierenden Sturm, ne? Unter dem Marcelo Bielsa, El Loco.
Ja, weniger Biss haben die jetzt.
Deutlich weniger.
Ja. Deutlich weniger Biss. Ja, und bei Spanien wird man dann auch sehen, ne? Also eine Mannschaft, die sehr eingespielt ist, die mit Sicherheit zu den großen Favoriten des Turniers gehört, die aber einen jetzt länger angeschlagenen Lamine Yamal erstmal wieder ins Spiel bringen muss, die ohne überhaupt einen Spieler von Real Madrid erstmals auskommt. Das ist ja vergleichbar mit einem DFB-Team ohne Spieler des FC Bayern. Natürlich auch der Situation geschuldet, dass sehr viele Nicht-Spanier bei Real auflaufen. Ja, ich würde sagen, Uruguay könnte in der Gruppe trotz alledem für die Überraschung sorgen und auf 1 durchgehen.
Ja, vielleicht im dritten Gruppenspiel mit so einem Überraschungssieg, haben wir ja schon in der WM-Historie häufig gesehen. Wäre dann aber auch für meine Begriffe kein Vorbote, selbst wenn das so passieren sollte, dürfte man es jetzt auch nicht überbewerten. Also die Spanier hätte ich trotzdem noch auf dem Zettel ganz oben. Also ich tue mich auch immer schwer, ich schwanke noch immer, auch im Tippspiel. Soll ich jetzt Spanien als Weltmeister tippen oder Frankreich? Bist du auch so einer, der noch am Schwanken ist, oder hast du so deinen ganz klaren WM-Favoriten?
Ich habe mich festgelegt.
Auf wen? Ein England. Thomas Tuchel-Believer, Stefan Ürsfeld.
Thomas Tuchel, ja. Der englische Kader, hörte ich heute, hat das größte Problem, dass er 7 Wochen lang Thomas Tuchel aushalten muss.
Und damit hast du einen perfekten Teaser geliefert auf die morgige Folge, denn wir werden unter anderem noch über Tuchels Engländer sprechen in Gruppe K. Wir haben noch 4 Gruppen zu besprechen, wo wir einen kurzen Vorausblick liefern werden. Danke fürs Dabeisein in dieser Folge, und ja, dann geht's morgen weiter. Bis dahin, ciao.